Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, Intern Moin heute, unser Format, bei dem wir nochmal zurück auf die Woche blicken, die Woche nochmal Revue passieren lassen, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, sagen, wie es uns so geht und was wir so gerade spielen und vorhaben. Und natürlich gibt es auch einen Wochenausblick auf die nächste Woche. Und ich freue mich sehr, heute mal wieder mit dir quatschen zu können, Micha. Schönen guten Morgen.
Morgen, grüß dich.
Wir hatten jetzt länger nicht mehr Intern Moin aus Betriebsgründen, kann man eigentlich fast schon sagen. Ich war sehr viel unterwegs, dann war die Gamescom, wo wir uns zwar kurz gesehen hatten, aber dann eben auch kein Intern Moin mehr gemacht haben. Und ich hatte jetzt ja dank dir, dank dieser wunderbaren Woche, ein wenig Erholung nach der Gamescom, nach dem Gamescom-Stress. Und das erstmal ein riesiges Dankeschön an dich, dass du die Woche so fleißig gepodcastet hast. Wir werden jetzt gleich nochmal zusammenfassen, was du alles gespielt hast, und holla die Waldfee. Also so aktuell war Insert Moin schon lange nicht mehr.
Ja, gerne. Es war ein wilder Ritt. Die Woche war auf jeden Fall viel zu tun. Ja, aber fangen wir doch direkt an mit dem Montag, ne? Oder? Können wir direkt einsteigen. Also Montag habe ich mit dem Speckobst, dem Professor Dr. Speckobst, dem Björn, Astrochain besprochen. Astrochain ist ein Switch-exklusives Spiel, das von Platinum Games kommt. Das sind die Leute, die Bayonetta gemacht haben oder Metal Rising oder Nier Automata. Und es ist so ziemlich eins der besten Spiele, die dieses Jahr erschienen sind bisher. Denn Astrochain ist die Action-Granat-Feuerwerk-Bombe überhaupt. Das ist ja, also es ist ein Spiel, wo du mit einem neuartigen Kampfsystem, das am ehesten vielleicht so an ältere PS2-Klassiker wie Chaos Legion oder so erinnert. Aber jetzt so, man hat sowas schon lange nicht mehr gesehen. Man spielt im Prinzip nicht nur einen Charakter, sondern zwei Charaktere. Und das spielt alles irgendwie in so einer Zukunftswelt, Cyberspace, Cyberpunk-Welt, und die wird da sind die Menschen in so einem letzten Rückzugsort, in so einer Art großen Arche, so einer riesigen Stadt, und die Welt wird überrannt von Wesen, die aus der anderen Dimension kommen, und du spielst eine Spezialeinheit, die dazu da ist, um die Menschen zu schützen, und die ist darin ausgebildet, diese Feinde für sich selbst als Waffe zu benutzen. Und das sieht so aus, dass man dann wirklich fast wie ein Hund an der Hundeleine, so ein Monster an der Leine irgendwie hat. Man kann diese beiden Personen, den Menschen und das Monster, getrennt voneinander steuern, und die namensgebende Astrochain ist ein zielgebendes Spielelement. Also du kannst damit Gegner fesseln, du kannst damit stierartige Gegner, die auf dich zulaufen, kannst du damit zurückschleudern und so weiter und so fort. Und das ist gewöhnungsbedürftig. Wenn man das aber spielt, macht das eine ganze Menge Spaß, weil es sich ganz anders anfühlt. Und das ganze Spiel hat außerdem darüber hinaus noch ein sehr gutes Worldbuilding mit darauf. Also es ist wirklich sehr humorvoll, ist sehr witzig, ist nicht immer nur todernst, ist sehr, sehr stylisch aufgemacht, ist so ein Sci-Fi-Anime-Stil von einem relativ bekannten Mangaka, glaube ich auch. Seine Werke habe ich jetzt nicht gelesen, aber es sieht im Spiel auf jeden Fall sehr gut aus. Hat sehr treibende, posierenden Soundtrack. Also es ist ein absolutes Muss. Wer keine Switch hat, sollte jetzt sehr traurig sein, weil es eines der besten Spiele, die wirklich dieses Jahr rauskommt. Und Alter, also man sagt ja immer, Switch hat jetzt, also hardwaremäßig steckt da nicht viel drin, das ist ja quasi ein Mobilgerät. Was sie da aber grafisch rausholen, ist aber auch unglaublich.
Ja, das sieht wirklich beeindruckend aus, dafür, dass es eben exklusiv ist. Das ist ja dann auch immer ein bisschen leichter, wenn man eben nur für eine Hardware optimiert. Aber Hut ab, das sieht wirklich verdammt gut aus für ein Switch-Spiel. Ich meine, dieser Satz ist immer ein bisschen blöd, aber es ist halt einfach schwer zu vergleichen, dieser Mobile-Chip im Vergleich zu den eher PC-lastigen Strukturen, die eben so eine PS4 oder eine Xbox One auf die Beine stellen. Also von daher echt richtig, richtig cooles Ding. Könnt ihr auch jetzt ausführlicher noch hören in der Folge der Woche. Wir haben jetzt diese Woche ein bisschen vertauscht, weil ich gestern noch auf einem Geburtstag eingeladen war, haben wir gestern einfach die Folge der Woche, die sonst sonntags läuft, am Samstag veröffentlicht, nämlich diese besagte Folge Astrochain, und die Intern Moin gibt es dann jetzt eben heute erst am Sonntag. Also von daher habt ihr die jetzt schon in eurem Podcatcher, wenn ihr wollt, und könnt die direkt im Anschluss an diese Folge komplett anhören. Und dann können wir ja auch schon direkt weitergehen. Am Dienstag gab es ein Spiel, da war mir so klar, dass du das spielen wirst. Du bist ja der ausgemachte Horror-Experte, und auch in unserem Filmkanal mit Ü, auf unserem Discord gibt es ja sehr, sehr oft Diskussionen mit dir und unseren Hörerinnen über Horrorfilme, und da bist du, glaube ich, kein unbeschriebenes Blatt. Und deswegen war eigentlich klar, dass Blair Witch, das Spiel zur gleichnamigen Filmserie, eigentlich unbedingt auf deinem Radar landen muss. Aber dass das so schnell hier am Dienstag gleich vercastet wird, hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, ist ja auch nur 3 Stunden lang, das Spiel. Also, muss ja auch dazu sagen. Das habe ich vercastet mit der Marty, der fleißigen Streamer-Biene, wenn man das so sagen kann. Die hat ja so eine Biene als Logo. Und sie.
Also, genau, wollte ich gerade sagen, die Biene ist ihr Community-Logo, ihr Zeichen, so genau. Die nennt dann immer alle so, willkommen im Bienenstock und so weiter.
Genau, ja. Kurz. Und sie hat sich auch tierisch auf dieses Spiel gefreut. Sie ist großer Fan von dem Film, so wie ich. Und wir sind da sehr, sehr mit großer Erwartung dem entgegengefiebert, weil das Spiel auch von Bluebub-Team kommt. Und das sind die Leute, die Observer und Layers of Fear gemacht haben.
Ja, und Found Footage. Du stehst ja auch immer auf diesem Found Footage-Stil normalerweise, ja.
Total. Also es gibt auch jetzt nicht so viele Spiele, die das umsetzen, aber Found Footage ist so wirklich Material, das gefunden wird. Und man hat das als Steam zum Beispiel auch in Resident Evil 7 benutzt. Wenn man diese Tapes findet, dann kann man dort sich Videomaterialien angucken. Und das gibt den Ganzen irgendwie nochmal so ein Creepy-Fair. Also bei Horror funktioniert Found Footage einfach super. Das Ding ist, das Spiel ist eine Riesenenttäuschung.
Aber warum?
Warum? Ja, Martin und ich waren so, also das Erste sind so die technischen Sachen. Es sieht auf den ersten Blick wirklich sehr schön aus. Und der Wald ist gut inszeniert im Sinne von, dass man, dass der nicht immer gleich aussieht, dass der wirklich auch sehr gruselig ist. Und man kann den generischen Wald ins Spiel machen. Das ist denen hier aber wirklich gelungen, dem Wald einen eigenen Charakter zu geben und jede Ecke auch irgendwie anders aussehen zu lassen. Das ist toll an dem Spiel. Das hat uns gut gefallen. Was aber schlecht an diesem Spiel ist, dass quasi ununterbrochen gesprochen wird. Also der Typ, der Hauptcharakter hat ein Telefon und ein Funkgerät dabei und statt, dass man sich irgendwie allein in diesem Wald fühlt, hast du ständig irgendeine Form von Funkkontakt oder Telefonat oder irgendeine Form von Gespräch, die da irgendwie stattfindet. Man hat nie das Gefühl, irgendwie isoliert zu sein. Und selbst wenn dieses Funkgerät mal aufhört, ein Spielelement ist der Hund. Also da ist so ein Schäferhund dabei im Deutschen und der, den kannst du losschicken und irgendwelche Sachen mitmachen und so. Und der ist halt ständig aktiv. Also der läuft rum, schnuppert überall und meldet sich zu Wort und bellt und kläfft. Und an sich ist die Idee eigentlich super, so einen Hund dabei zu haben, aber der ist halt einfach viel zu störend. Der müsste deutlich ruhiger irgendwie sein, um diese Stimmung zu machen. Und es nützt auch überhaupt nichts, diesen Hund dabei zu haben. Also klar, man kann ihm sagen, lauf mal dahin und find diesen Hinweis. Und es ist teilweise halt auch Spielelement, dass der irgendwelche Sachen erschnüffelt oder so. Und irgendwie machst du dann so einen Menübaum auf, wo du ihm auch streicheln kannst und wo du ihm sagen kannst, mach Platz oder so. Du benutzt die Scheiße aber gar nicht. Das ist total unwichtig, weil das irgendwie, man braucht es einfach nicht. Das ist so ein kompliziertes Spielelement, das komplex aussieht, was aber eigentlich keinen Nutzen hat. Es hätte völlig gereicht, diesen Hund alles automatisch machen zu lassen. Oder ihm zumindest mit einer Taste zu sagen, mach mal was und fertig. Weil es ist nicht das erste Mal, dass ein Hund in einem Horrorspiel vorkommt. Es gab es früher schon auf der PS2 zum Beispiel in Haunting Ground oder in Wood of Rose. Und da war der Hund so designt, dass er einfach eine eigene, also dass der nicht so lästig war zu bedienen. Weißt du? Also der hatte irgendwie noch so viel eigenen Charakter, dass der immer zur richtigen Zeit eigentlich mal das Richtige gemacht hat. Und man konnte ihn manchmal so auf irgendwas anstupsen und sagen so, benutzt doch mal das oder sowas. Aber hier in Blair Witch ist es eine unfassbare Frickelarbeit. Und stell dir vor, du läufst durch den Wald und du kannst quasi an jedem fucking Stein hängen bleiben. Ja. Oder an jedem Ast. Das ist Blair Witch. Das ist so enttäuschend auch und die Geschichte ist voller Klischees. Es geht natürlich wieder um einen Kriegsveteran, der irgendeinen Kriegstrauma hat. Also das ist so richtig aufs amerikanische Publikum zugeschnitten und dort kriegt das Ding wirklich gute Kritiken. Wir für unseren Teil, wir haben gedacht, wir so einen langweiligen Mist haben wir echt schon lange gespielt.
Ja, schade. Also es klang vielversprechend auch so vom Trailer und so mit diesem Found Footage, aber das, was ihr erzählt habt, klang jetzt wirklich alles andere als gruselig. Scheint sehr zu polarisieren, wie du gesagt hast, auf jeden Fall, ja. Ein Spiel, was tatsächlich aber richtig, richtig gut ist am Mittwoch, da war ich, wollte ich eigentlich auch noch mit reinhuschen in den Podcast, weil ich es auch direkt nach der Gamescom habe ich mich sehr drauf gefreut, habe Control angeschmissen und habe es dann auch fast in einem Zug mehr oder weniger, also in einem Sog, in einer Sogwirkung durchgespielt, weil es mich so gefesselt hat, wie schon lange kein Spiel mehr. Control von Remedy, die kennt man natürlich von Max Payne, Alan Wake oder auch Quantic, wie hieß es, Quantic? Oh Mann, nee.
Quantum Break,
ich verwechsel dauernd. Ich denke mal an Quantic Dreams. Quantum Break, was ja nicht so beliebt war, aber gerade mit Alan Wake haben sie eins der stimmungsvollsten Spiele, glaube ich, ever gemacht für die Konsolengeneration davor. Und Control knüpft, finde ich, recht gut an diesen Stil wieder an. Also es hat sehr viel so Alan Wake-Style. Man läuft mit einer neuen FBI-Agentin, die in so einer FBI-ähnlichen Behörde dann irgendwie sich wiederfindet. Und das ganze Spiel hat so ganz starke Lynch-Flair. Also du weißt nicht wirklich, wo du bist, warum du da in diesem Gebäude bist. Und auf einmal gehen da halt so mystische Sachen los. Also überall so, so schwarz wabernde, komische Artefakte. Du hast so eine ganz seltsame Waffe, die irgendwie fast schon dir das Gefühl gibt, dass sie lebt. Und im Endeffekt ist es eigentlich nur ein Third-Person-Shooter, der so, naja, so Metroidvania-Elemente so ein bisschen mit drin hat, ja. Also du findest dann immer wieder so Fähigkeiten, du hast dann wie so ein Jedi-Ritter so Force-Push oder kannst irgendwie auch schweben. Und aber diese ganze Stimmung in diesem Spiel, gepaart mit diesem klassischen, guten, saftigen Gunplay, was Remedy halt einfach fantastisch kann, hat bei mir dafür gesorgt, dass ich die ganze Zeit nicht aufhören konnte. Ich wollte unbedingt wissen, wie geht es jetzt weiter? Ich habe die Story zwar von vorne bis hinten nicht kapiert am Anfang und wusste überhaupt nicht, was jetzt Phase ist, aber das, was da mir gezeigt wurde und wie es präsentiert wurde und wie es inszeniert war und die Kämpfe, hat mich dann irgendwie völlig, völlig gefesselt.
Für mich auch eins der Highlights dieses Jahr, in Absolut. Einer Woche gleich zwei Highlights, ne? Also neben Astral Chain, eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr, Wahnsinn. Dieses Spiel ist richtig, richtig unheimlich, obwohl das Gameplay so dagegen spricht. Also normalerweise sagt man ja, gut, viel Action löst ein bisschen die Stimmung auf und so, aber Remedy hat einfach einen sehr cleveren Weg gefunden, um einfach fette Action mit sehr viel Grusel zu verbinden. Mhm. Und ich finde, das ist wirklich auch etwas, was dein Gehirn tatsächlich auch, da gibt es sehr viel Lücken zwischen den Zeilen. Also, dass du dir sehr viel selbst überlegen musst.
Ja, also ich finde, der Lynch-Vergleich, der passt ganz gut, weil du ständig vor so Situationen geschmissen wirst, wo auch der Hauptcharakter selber nicht weiß, was los ist und du selber aber auch keine Erklärung findest, warum jetzt da irgendwie so ein Cut oder so ein Sprung drin war. Ja? Man wird einfach vor vollendete Tatsachen gestellt, die sich aber in der Regel nicht selbst erklären. Und ganz am Ende hast du so ein bisschen das Gefühl, verstanden zu haben, um was es geht, aber es ist schon eher eine wirre und quatschige Geschichte. Also so eine richtige, große, tolle Auflösung. So bei Alan Wake hat es noch ein bisschen besser funktioniert, finde ich, als hier. Es bleibt schon sehr mystisch alles.
Ja, schon, aber es gibt auf jeden Fall für alles eine Lore. Das ist das Geile. Also wenn man will, kann man für alles eine Erklärung finden. Die ist jetzt so eine Hauptstory, ist die jetzt zwar so nicht, die wird jetzt zwar nicht so präsentiert, aber wenn du genug suchst und dir wirklich alle Dokumente durchliest und alle Videos anschaust, die da drin sind, alle Archivmaterial angehst, dann findest du zu allem eine Erklärung. Das ist das Bemerkenswerte. Also es ist nicht einfach nur der Weirdness-Willen, sondern es ist einfach nur, dass du dich selber dazu entscheiden kannst, weiter zu forschen oder nicht. Und das finde ich so cool an diesem Ding. Und dieses ganze Teil, das ist ja quasi, also das ganze Gebäude, in dem das stattfindet, in diesem in dem ältesten Haus, das ist ja quasi die größte Ansammlung von Creepypasta, die es überhaupt gibt. Weil es ist quasi ein riesiges Bürogebäude, wo verschiedene Phänomene von einer Institution, von einer, weiß man nicht genau, von wem sie geleitet wird, aber von einer, sagen wir mal, großen Institution festgehalten werden und da ist irgendwas außer Kontrolle.
Also die nennen sich ja so FBC, sieht aus wie das FBI-Logo, Federal Bureau of Control.
Genau.
Aber das ist ja einfach so die Tatsache, dass du da jetzt halt der neue Chief bist in dem FBC.
Ja, und das ist, also deswegen findest du da wirklich in allen möglichen Enden seltsame paranormale Phänomene, die quasi dort erforscht werden, festgehalten werden, kontaminiert werden. Das ist so quasi das ist so das Setting und das ist super faszinierend, weil du da auf viele Phänomene triffst, die echt bizarr sind. Also das finde ich auch geil daran, dass es nicht so, dass sie jetzt nicht nur die Standard-Geisterphänomene irgendwie so drin haben, sondern es sind einfach so Sachen dabei, die wirklich extrem merkwürdig sind. Und das ist richtig Altraummaterial. Das finde ich aber auch geil. Mhm. Und dieses Spiel genießt es auch wirklich, sich sehr in dieser Stimmung zu laben. Ich finde schon allein diesen Anfang so geil, wie sie diese Waffe bekommt und dort den ersten Gang lang geht. Und die machen sehr, sehr viel mit Farben. Also das rote Licht zum Beispiel ist extrem bedeutsam in der Geschichte und so. Und das ist und es hat auch gar keinen so richtigen Soundtrack. Es gibt zwar lizenzierte Stücke, aber es ist oft immer so ein Wummern im Hintergrund, irgendwie so etwas extrem Merkwürdiges. Man hat so, und Benny und ich, also wir haben das dort besprochen, Benny meint dann, wir sind dann beide zu dem Schluss gekommen, dass es auch irgendwie so ein kosmischer Horror ist, weil du dich irgendwann wirklich sehr klein fühlst. Also du hast wirklich irgendwann das Gefühl, kann gar nicht diese Control ist halt einfach so das Gegenteil von dem, was in diesem Spiel eigentlich passiert. Ja. Deswegen ist der Name auch so clever gewählt. Also so dieser Lovecraft-Horror, dieser kosmische Lovecraft-Horror ist eigentlich zieht darauf ab. Der heißt deshalb so, weil man sich als Mensch unbedeutsam und winzig fühlen soll. Also das ist so dieses Gefühl von von so einer Ohnmacht. Ich habe überhaupt keine Kontrolle über das, was ich hier eigentlich um mich herum habe. Es gibt einfach andere Mächte, die könnten mich so rumschubsen. Und genau dieses Gefühl bekommst du bei Control halt auch. Also je mehr
du spielst, desto mehr. Gleichzeitig aber auch dieses Machtgefühl, weil du halt so dieses Metroidvania-Gameplay drin hast, dass du immer stärker wirst, immer mehr Fähigkeiten bekommst, die dir auch selber irgendwie so aussuchen kannst. Manche Fähigkeiten findest du ja auch nur rein optional. Das finde ich irgendwie auch super spannend. Nur wenn du bestimmte Bereiche findest und entdeckst und dort Aufgaben erledigst, bekommst du dann zum Beispiel überhaupt erst irgendwie die Schutzschildfunktion oder solche Geschichten. Aber du hast ja wirklich das Gefühl, so mehr und mehr gegen Ende habe ich halt auch diese Macht unter Kontrolle. Also ich finde das irgendwie auf so mehreren Ebenen total geil, dieses Wortspiel mit Control. Weil du einerseits dich so verloren fühlst und so machtlos und so klein, aber gleichzeitig eben auch halt so einen unfassbar starken Hauptcharakter hast. Diese Protagonistin ist ja sehr, sehr cool in diesem Spiel.
Oh, die ist so cool. Also da habe ich auch schon oft Kritik gehört, dass sie total blass sein soll. Finde ich gar nicht. Ich finde die großartig. Also die ist halt so, was Remedy wirklich liebt, sind halt die innere Monologe. Das haben sie bei ihr halt auch eingebaut und so. Und sie hat, bei ihr ist das alles ein bisschen verwirrender. Also sie ist schon an einem Punkt, wo Alan Wake am Ende seines eigenen Spiels erst hinkommt.
Ja, genau, da geht's los. Ja.
da geht's quasi los. Und ich finde aber allein, das ist so faszinierend. Und man muss das unbedingt auf Englisch spielen. Das ist ganz, ganz essentiell bei diesem Spiel. Die deutsche Synchro ist eine Frechheit. Ich habe halt probeweise die erste halbe Stunde, mit der deutschen Synchro gespielt und im Strahl gekotzt, weil die wirklich sehr schlecht ist. Mhm. Das muss man unbedingt auf Englisch spielen. Und die Schauspielerin, die Courtney, die ist einfach extrem gut. Die hat so eine Stimme, die ist eindringlich, nachdenklich und trotzdem irgendwie auch ein kleines bisschen unheimlich, weil sie, wie soll man das sagen, also wenn sie da so philosophiert über das Leben und über Sachen so erzählt, dann hat das irgendwie so etwas Entrücktes, weißt du? Man hat nicht das Gefühl, dass sie wirklich in der Realität sitzt, sondern die ist schon irgendwo anders. Die ist irgendwie in so einer anderen Dimension. Und ich finde geil, dass man immer oft auch mitbekommt, was sie denkt. Also bei Wake hat man ja immer das Gefühl, es sind geschriebene Zeilen. Und bei Max Payne hat man irgendwie das Gefühl, der redet jetzt auch so. Aber bei ihr hat man das Gefühl, es ist wirklich in ihrem Kopf. Und das ist sehr, sehr gut gemacht.
Also ich finde, das Spiel kann man gar nicht genug loben, aber ein paar Kritikpunkte sind auch, es ist technisch echt eine Frechheit. Es sieht zwar fantastisch aus, vor allem am PC, ich habe es auf der Gamescom bei Nvidia war so ein Pressetermin und da haben die uns diese RTX, also diese Ray Lightning Grafikkarten eben vorgeführt und da konnte man verschiedene Sachen spielen mit spezieller Raytracing-Anpassung und meine Fresse, sieht Control auf dem PC gut aus. Wenn man das Geld hat für so eine Raytracing-Karte, sollte man, glaube ich, die PC-Version sich holen. Allein diese Spiegelungen im Wasser und so, unfassbar. Und diese ganzen Splitter, die wegbersten, die Physik ist ja so geil in diesem Spiel, wenn du mit diesem Force-Push irgendwie so Steine oder so einen Küchentisch irgendwie aus der Wand reißt und deinen Gegnern entgegenschmetterst. Ich konnte mich da überhaupt nicht satt sehen. Hab's ja, wie gesagt, dann auf dem PC gespielt, war voll verliebt. Hab's jetzt auf der Xbox One X gespielt. Da sieht's nicht ganz so gut aus wie auf dem PC natürlich, auch ohne Raytracing und alles, aber sieht immer noch gut aus, finde ich. Aber es hatte technische Probleme, selbst auf der One X, was ja schon die stärkste Hardware im Konsolenbereich ist, mit der höchsten Leistung. Selbst da hatte ich stellenweise bei manchen Bossen gerade gegen Ende wirklich Dia-Show, wo du wirklich Frames mitzählen konntest, so Ruckler und Stotterer. Die waren nie ganz so schlimm, als dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich muss aufhören. Also die waren dann immer so ganz kurz und dann ging's wieder. Aber wenn du dir mal diese Vergleichsvideos anschaust oder auch User-Kommentare, das ist so schlecht optimiert, dieses Spiel. Also das hätte gut getan, wenn sie dieses Spiel nochmal verschoben hätten, um diese technischen Unzulänglichkeiten zu fixen. Also auf einer normalen PlayStation oder auf einer Xbox One X, S meine ich, die kleinere, da ist das Spiel wohl nahezu unspielbar in manchen Elementen. Und das muss man natürlich echt vorwarnen, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen warten sollte. Control muss man, glaube ich, gespielt haben dieses Jahr. Aber wenn man eben nicht den PC hat oder die Xbox One X, dann würde ich auf ein paar Patches warten.
Ist wohlgemerkt aber auch der erste Titel, den Remedy auch für PlayStation anbietet. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, der erste Multiplattform-Titel, vielleicht hat das ein bisschen was damit zu tun, nur Erklärung. Also es ist natürlich nicht. Aber das weiß nicht, also vorher war es zum Beispiel, ich erinnere mich zurück, Alan Wake zum Beispiel lief ja erst rein auf der Xbox 360 oder so. Da gab es ja irgendwie nie Probleme. Deswegen bin ich jetzt gerade am Überlegen. Ich glaube, und die Ports für PlayStation 2 damals, die wurden von Rockstar übernommen, von Take-Two. Damit hatten die ja gar nichts zu tun. Deswegen ist es jetzt quasi der erste Titel. Naja, nicht toll. Also das ist das Technische. Also mir ist es jetzt, weil ich habe es auf der Xbox One X gespielt, das war okay. Hat mich jetzt also, da diese paar Mini-Ruckler haben mich jetzt nicht so gestört, sind mir schon aufgefallen, habe ich gedacht, naja, aber die, das ist auf normalen Konsolen nicht so geil, läuft. Ist natürlich
echt schade etwas, für das Spiel auch.
Etwas ja. ungünstig. Ja, ich wollte eigentlich nochmal auf dem Beamer zocken. Ich habe nämlich die normale Xbox an den Beamer angeschlossen, in einem anderen Raum und jetzt graut es mir so ein bisschen davor. Ich dachte, ja, geil, auf dem großen Schirm, aber auf der anderen Seite will ich natürlich keine Ruckelorgel haben.
Wird sicherlich noch aufgepatcht. Ich glaube, es ist nichts dabei, was dich nicht patchen lässt mit ein bisschen Performance-Patches und so wird es, glaube ich, dann auch gut laufen. Was ich noch sagen wollte, für Leute, die durchgespielt haben oder freut euch drauf, kein Spoiler, ich sage nur ein Stichwort Aschenbecher-Level. Einer der besten Szenen, die ich je in einem Videospiel gesehen habe. Also hat mich, also wenn ich ein Level des Jahres nominieren würde, weißt du, so nach dem Motto, so wie bei DMC, ja. dieser Bosskampf gegen den Boss, gegen diesen TV-Boss, so Level, die bleiben immer in Erinnerung. Und ich glaube, dieser Aschenbecher-Level, den werde ich auch nicht mehr vergessen. Das ist so großartig. Überhaupt das ganze letzte Drittel von Control zieht nochmal so dermaßen gut an.
Richtig großartig. Also das würde ich auch dringend empfehlen als mein Lieblingsspiel dieses Jahr. Ich habe von vielen gehört, das ist auch nicht so ein Titel, wo alle einverstanden sind mit. Es ist nicht so, dass alle es so loben wie wir. Es gibt auch einige, die empfinden das als sehr leer und können mit dieser Stimmung auch überhaupt nichts anfangen. Mich kickt das voll. Also
schon
mich kickt
das voll.
Also mich auch. Ist, alles so schön mysteriös und ich könnte mich da ewig in dieser Lore drin laben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zu diesem Spiel später nochmal in ein paar Wochen vielleicht noch einen Nachschlag machen. Weil, aber das, da gucken wir, also das, da müssen wir uns wirklich nochmal durch die Lore arbeiten. Aber es ist ein super Spiel. Richtig
gutes Ding. Gut, am Donnerstag ging es dann weiter mit einem Kooperationsformat mit dem Kanal von Speckobst. Du und Björn haben ja zusammen die Hidden Gems wiederbelebt, sag ich mal so ein bisschen, oder eben als Kooperationsformat rebootet. Hidden Gems über Namco Lightgun Shooter. Willst du da vielleicht zwei, drei Sätze zu sagen? Die Leute sollen das jetzt natürlich anhören. Findet ihr sowohl im Patreon-Feed von Speckobst als auch bei uns, Folge 2507. Und wie der Name schon sagt, geht es hauptsächlich oder nur um Lightgun-Shooter.
Ja, und Namco sind natürlich die Leute, die Timesplitters gemacht haben. Und Timesplitters ist auch super, aber Time Crisis meine ich. Und Time Crisis ist natürlich eine sehr bekannte Serie, die jeder kennt. Und Namco hat auch das ein oder andere Arcade-Spielchen gemacht, das bekannt ist. Aber wir dachten uns, also wir haben damals letztes Jahr, als wir zusammen in Japan waren, Björn und ich, haben wir natürlich auch Arcades besucht und dort Arcade-Automaten gespielt und so weiter und so fort. Und da war damals schon so ein bisschen die Idee, lass uns doch mal irgendwie eine Folge über Lightgun-Shooter machen.
Warum gehst du eigentlich mit Björn nach Japan und nicht mit mir? Ich bin so ein bisschen eifersüchtig.
Ja, du kannst auch gerne mal mit mir nach Japan fahren. Das wäre ja, musst du nur selber bezahlen, ne?
Ach so.
Ja, okay. Das heißt, aber ja, klar, warum nicht? Die Sache ist, dass wir halt beide sehr begeistert sind von Lightgun-Shootern. Und das ist halt einfach so ein Genre, das setzt natürlich einen Röhrenfernseher eigentlich voraus und klar gibt es auch Dinger für PS4A und für PS3, aber so diese Technik an sich lässt sich mit Flatscreens und so halt einfach nicht umsetzen. Und das macht es umso trauriger, dass man einige dieser Arcade-Klassiker dann halt auch nicht mehr so in ihrer Originalform spielen kann. Also man kann sie heute natürlich mit dem Controller spielen, aber das ist natürlich Schwachsinn. Das ist Unsinn. Ne? Das macht wirklich halt, nee, wirklich. Also das ist nur eine Notlösung, damit das Spiel überhaupt läuft. Ich glaube, das war eine Auflage von Sony, dass sie gesagt haben, ja, halt mal, das Spiel muss schon laufen, auch wenn da jetzt keine Lightgun angeschlossen ist. Also hat man da jetzt ein Fadenkreuz eingebaut. Also das geht schon. Ich habe zum Beispiel keine Röhrenfernseher mehr, aber ich habe in dieses Spiel halt nochmal reingeguckt, indem ich einfach den Controller benutzt habe. Aber es ist einfach nicht dasselbe. Also man braucht schon eine Lightgun. Und das ist so ein Ding, das kann man ja nur wirklich nur noch in seiner puresten Form in Arcades. Und das ist wirklich eines der wenigen Sachen, die in Arcades halt irgendwie noch rocken. Und um das mal wieder so ins Gedächtnis zu rufen, wie gut diese Lightgun-Shooter waren, haben wir uns gedacht, sollen wir doch ein paar Sachen besprechen. Und Namco ist bekannt für Time Crisis, aber es gibt so viele andere Projekte von Namco, die einfach unbekannt sind, aber trotzdem geil. Also so Experimente, die irgendwie nebenher liefen oder die ein paar Jahre irgendwie später kommen, so Zwischenprojekte, die da waren. Zum Beispiel haben wir über Vampire Knight gesprochen und das ist quasi House of the Dead mit Vampiren. Oder noch absurder ist Ninja Assault, das ist auch in der Folge drin. Und Ninja Assault ist wie, als würde man einen Lightgun-Shooter aus Onimusha machen. Lightgun-Shooter, ein Shooter, also Onimusha ist mit Schwertern und da gibt es wirklich zwei Ninjas, die Holzwaffen dabei haben. Wie geil, bescheuert ist das? Also Und wenn ihr sowas liebt, diesen Japan-Trash, dann müsst ihr diese Folge hören. Es ist ein Fest. Und ja. Man hört da wahrscheinlich unsere Begeisterung. Es ist eine von vielen, denken wir. Also wir haben Bock, das auch weiter zu besprechen. Mhm. Nicht jetzt speziell auf Namco, sondern so allgemein, weil es halt einfach sehr viele Wii-Lightgun-Shooter gibt, die besprechungswürdig sind, weil es auf Nintendo DS Lightgun-Shooter gibt, die besprechungswürdig sind. Weil es auch und natürlich auch in der PSVR Lightgun-Shooter gibt, über die man sprechen sollte. Und wir finden, dass das ist einfach ein cooles Genre. Also da kommt bestimmt noch mehr.
Ja. Kurzer Hinweis oder Ergänzung noch. Der Mario, unser Freund aus Karlsruhe, langjähriger Hörer auch und Unterstützer hier des Podcasts, den wir ja auch besucht haben bei Retro Games e.V. in Karlsruhe, hatten wir ja mal ein Hörerinnentreffen, wo wir dann eben auch die ganzen alten Arcade-Automaten angefasst und bestaunt haben. Und der hat sich nochmal gemeldet und hat gesagt, tolle Folge und man soll doch mal in Karlsruhe vorbeischauen, da stehen die Automaten nämlich auch. Also wer wirklich tatsächlich jetzt vielleicht nicht die Chance hat, nach Japan zu fliegen mit Micha und Björn, der kann vielleicht Richtung Karlsruhe fliegen. Ist zwar nicht ganz so schön wie Japan, habe ich gehört, aber immerhin kann man dort auch diese Lightgun-Shooter noch so erleben, wie man sie spielen soll, nämlich mit einer echten Lightgun. Und man muss keine Münzen einwerfen. Ist doch super.
Ja, da gibt's, ich habe, als wir da waren, habe ich zum Beispiel auch House of the Dead 2 war das gespielt. Das ist top. Nur die Epilepsie-Warnung muss natürlich bei solchen, weil das ist, weil das so wird halt bei jedem Schuss, ja, bei jedem Schuss blinkt. Das muss man können. Ich kann das, aber nur so als Warnung, wenn man da drauf guckt, kann einem auch schon mal ein bisschen anders
werden. Ja. Aber ich habe auch bei der Folge Bock gekriegt, mal wieder nach Karlsruhe zu fahren. Müssen wir dringend mal wieder machen. Können wir ja mit einem Hörerinnen-Treffen vielleicht verbinden. Gut, dann bleiben wir thematisch zumindest ein bisschen in Japan. Folge 2508 am Freitag, um die Aktualitätswoche aller Wochen abzuschließen, hast du dir noch Catherine Full Body angeschaut. Eine Neuauflage eines Spiels von, wann war es, 2015 oder sowas, glaube ich, gell? Vor 7 Jahren, nee, länger her. Vor 7 Jahren haben wir einen Podcast dazu gemacht, Micha. Ich habe die Folge nochmal rausgesucht gehabt. Da hatten wir beide über Catherine gesprochen. Da warst du, glaube ich, noch nur Gast bei Breakfast at Manu Spielt, aber damals auch wusste ich schon, das ist ein Mann mit einem guten Geschmack, der kennt bestimmt Catherine, mit dem muss ich über Catherine sprechen. Und das war, glaube ich, 2012 kam das in Deutschland raus, genau. Und 2011 hattest du, Hipster, das nämlich schon auf deiner Jahresliste. Ich habe da nämlich nochmal reingehört. 2011, mein ehemaliger Kollege damals, der wie hieß er? Boris? Und ihr wart ja so Hipster, dass ihr gesagt habt, nee, 2011, mein Lieblingsspiel war Catherine, aber das gab's ja noch nicht in Deutschland. Und 2012 habe ich mich dann heruntergebegeben, um mit dir über dieses tolle Spiel zu sprechen. Also wenn ihr mal wieder ein bisschen Retro-Atmosphäre wollt, könnt ihr diese Folge mal nachhören. Aber Catherine Full Body hat eine Neuauflage erfahren und darüber hast du mit der wunderbaren Miette gesprochen. Und was ist denn so neu? Warum kommen die jetzt auf die Idee, dieses 7 Jahre alte Spiel jetzt ausgerechnet nochmal neu aufzulegen? Wie kam das denn dazu?
Ja, wegen dem Titel natürlich. Also, ja, Full Body ist ja mal der geilste Titel.
Nee, aber warum überhaupt nochmal neu auflegen? Das hatte ich mich so ein bisschen gefragt. Warum gerade jetzt? Hat ja jetzt kein Jubiläum irgendwie oder so.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, frage ich mich auch, warum ausgerechnet jetzt? Also, es gibt im Spiel, gibt es jetzt keinen Indiz dafür, warum sie es jetzt auf jeden Fall machen. Aber wahrscheinlich liegt den Leuten bei Atlus sehr an diesem Projekt. Und das war wahrscheinlich auch damals sehr missverstanden an einigen Stellen. Und da haben sie sich gedacht, dann machen wir jetzt diese Neuauflage und werden die Dinge mal richtig richten und quasi unseren Director's Cut machen, damit jeder auch kapiert, was wir mit Catherine eigentlich sagen wollten. Das erste ist natürlich der Titel. Full Body ist jetzt nicht einfach nur eine Doppeldeutigkeit, sondern es ist auch der Name für reifen Wein. Also man sagt Full Body, wenn aber wenn ein Wein gereift ist, dann ist es halt der Full Body sozusagen. Genau. Vollumfänglich sozusagen. Und Catherine ist nach wie vor diese sehr bizarre Mischung aus Puzzlespiel und Visual Novel. Und trotz einiger paranormaler Effekte in der Story, also in dem Plot, geht's da doch eigentlich um sehr erwachsene Themen, nämlich um den Slacker Vincent. Das ist ein Typ, der ist so Anfang 30. Und seine langjährige Freundin Catherine mit K., die möchte mit ihm eine Familie gründen. Die sagt so, hör zu, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir vielleicht mal überlegen sollten, wie es jetzt irgendwie weitergeht. Und ich würde ganz gerne heiraten und halt eine Familie gründen. Und Vincent sträubt sich halt richtig davor, weil der hat nämlich panische Angst, diese Verantwortung zu übernehmen. Und in der Nacht, wo er drüber nachdenkt, geht er ausgerechnet eine Affäre mit Catherine mit C ein.
Mit C habe ich nur ergänzt, ja.
Genau, mit C, also mit C ein. Und das bringt hier natürlich eine ziemlich schwierige Situation, weil ausgerechnet jetzt mit einer Affäre nicht so gut. Und ja, und diese Geschichte, das war die Ursprungsgeschichte von damals. Und jetzt hat man für Full Body einen neuen Charakter mit dazu getan, nämlich Rin. Rin ist etwas jünger. So, die ist, weiß nicht, wird schätzungsweise 19, 20 oder so. Und die kommt so, die wurde in diese Geschichte mit reingeschrieben, um aus dem Liebesdreieck ein Liebesviereck zu machen. Und was sowieso schon kompliziert war, wird jetzt noch sehr viel komplizierter. Und im Prinzip ist diese Full-Body-Version durch diesen neuen Charakter in der Story wesentlich erweitert. Und man hat mit ihr auch ein neues Gameplay-Element in den Puzzle-Elementen eingebaut. Also Puzzle darf man sich so vorstellen wie so eine sehr, sehr höllische Version von Tetris. Man muss Blöcke verschieben und der Vincent läuft als Charakter durch diese Welt durch und muss quasi vor allem fliehen, wovor er Angst hat, zum Beispiel.
Tetris ist ein falscher Vergleich, finde ich. Das ist so ein bisschen so Sokoban, oder? Man schiebt sich so Blöcke hin und her, um selber wieder durchzukommen, ja, um Hindernissen aus dem Weg zu gehen. Man kann sich dann so hochklettern an diesen Blöcken. Also ist eigentlich so ein 3D-Sokoban, würde ich es irgendwie jetzt bezeichnen.
Stimmt, ja. Das passt viel besser. Das passt viel, viel besser. Ja, genau. Also dieses Sokoban-Gameplay. Und er hat wirklich vor allem, er fürchtet vor allem, wovor er irgendwie Angst hat. Also sein schlechtes Gewissen. Ja, er sieht sich selber als Schaf. Aber auch, also wenn Catherine mit K zum Beispiel sagt, hör zu, lass uns doch heiraten, dann sieht er Catherine mit K in der überdimensionalen Version im Brautkleid auf ihn zuklettern als Monster. Und er muss dann halt davor weg. Also dieses Sokoban-Ding, du musst diese Blöcke verschieben, um so einen Turm hochzukommen. Und unten lauern Kreaturen oder halt einfach das, wovor er Angst hat. Das heißt, die Zukunft, die Angst vor der Zukunft und das schlechte Gewissen, das kommt quasi bei Nacht. Und das sind so diese wesentlichen Themen. Und das Interessante ist, dass mit Rin jetzt auch ein Charakter reingekommen ist, mit dem die Entwickler auch endlich mal was richtigstellen konnten. Weil als damals das erste Catherine rauskam, gab es die Vorwürfe, das Spiel sei transphob. Mhm. Weil es nämlich, also das spielt in dem Visual Novel Teil, spielt das in einer Bar und dort unterhält sich Vincent mit seinen langjährigen Freunden. Und die sind alle vom Charakter sehr unterschiedlich. Einer davon hat noch keine so großen Erfahrungen mit Liebe. Der ist halt auch relativ jung und der ist auch sehr naiv. Da gibt es einen anderen, der ist halt einfach immer interessiert, was für eine Scheiße Vincent sich als nächstes reinreitet und der freut sich total über diese Affären-Story. Und da ist ein anderer Mensch dabei, um den geht's halt auch, der hat zum Beispiel schon eine Heirat hinter sich. Und der hat ziemlich abfällige Kommentare allgemein gegenüber allem. Also der ist wirklich sehr, sehr, also der kommt mit Frauen nicht mehr klar und möchte auch keine neue Beziehung haben. Der ist sehr, sehr negativ und rät Vincent auch davon ab, solche Sachen zu machen. Ja, und diese Freunde haben alle unterschiedliche Ansichten, was Liebe betrifft. Und Vincent ist halt einfach als Hauptcharakter irgendwie mittendrin und kriegt von allen Seiten diesen Einfluss. Das ist das Thema dieser Geschichte. Das Thema dieser Geschichte ist, was müssen wir in Beziehungen tun und wo kommt der Punkt, wo wir andere Menschen mit unseren Entscheidungen, mit unseren Handlungen in irgendeiner Form wehtun? Das ist das zentrale Element. Und von links und rechts kommen in dieser Bar ganz viele Charaktere auf Vincent zu oder begegnen Figuren, die irgendwie einfach eine unterschiedliche Sicht auf die Welt haben. Und da ist halt ein Charakter dabei, der findet, der kann mit Trans-Charakteren, mit Trans-Menschen nichts anfangen. Und das wird dann zwei, dreimal in einem Dialog untergebracht. Und das haben sehr, sehr viele Leute aus dem Kontext gerissen und gesagt, dieses Spiel ist transphob. Dieses Spiel stellt sich dagegen. Und haben die Entwickler wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich ein Grund, weshalb sie dieses neue Spiel gemacht haben, Rin eingebaut. Weil Rin ist tatsächlich Transgender. Das ist ein männlicher Charakter, der sich gerade in der Umwandlung zu einer Frau befindet. Und es gibt ein Bild, das auf Social Media rumgegangen ist, wo man sieht, dass Vincent sich erschreckt, als er in den Genitalbereich von drin schaut. Das ist dann so konstruiert vom Bild, dass man natürlich jetzt selber nichts sieht, aber man weiß genau, wo er hinschaut. Und im Spiel wird das so thematisiert, dass er sich zwar erschreckt, weil er nicht damit gerechnet hat, aber später über seine Handlung nachdenkt und sagt, irgendwie war meine Reaktion nicht richtig und ich habe Rin jetzt irgendwie verscheucht und er macht sich dann Sorgen, dass er ihre Gefühle verletzt hat und so weiter. Und es gibt nämlich einen anderen Charakter, die Erica, das ist eine Kellnerin in dieser Bar, die ihn nämlich genau auch auf diese Gedanken bringt und die ihn dann sagt, hör zu, das war vielleicht nicht die richtige Reaktion von dir. Und dieses Full Body stellt dieses Missverständnis quasi wieder, also stellt es auch eigentlich mal richtig. Weil Rin ist zum Beispiel, Rin ist ein richtig gut geschriebener Charakter, der ist halt wirklich sehr, sehr gut ausgearbeitet und zeigt auch Facetten von Vincent, die wir vorher nicht gesehen haben. Und das ist auch interessant, diese drei Personen, also die Catherine mit K ist eine sehr pflichtbewusste Person, die hat vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt heiraten zu müssen, weil sie jetzt nächsten, in Anführungsstrichen, Karriereschritt in ihrem Leben, den nächsten Schritt in ihrem Leben machen muss. Die Catherine mit C ist sehr körperlich, also die zieht sich auch so an, dass sie Vincent quasi mit ihren sexuellen Reizen um den Finger wickelt, und Rin ist, verliebt sich über ihn, über Vertrauen und Freundschaft. Weil Vincent ist so ein Charakter, wir sehen da nämlich mal eine Seite von ihm, wo er mal nicht verunsichert ist. Also wo er sagt so, okay, ich kümmere mich jetzt um dieses Mädchen, der ist nämlich was passiert, und er sorgt sich um sie und stellt ihr immer irgendwie Fragen, geht's dir gut, kann ich dir irgendwie helfen und so weiter und so fort. Also sehr unterstützend, und wir lernen Vincent da auch mal von der Seite kennen, die wir vorher so nicht gesehen haben, und deswegen ist diese Ergänzung sehr, sehr cool und wohl überlegt. Also sie haben sich, also Reifer Wein passt ja eigentlich perfekt, weil wo dann vorher vielleicht noch so dieser bittere Nachgeschmack war, weil man nicht so richtig wusste, wie positioniert sich dieses Spiel, ist jetzt relativ eindeutig, so positioniert sich das. Also nicht transphob, auch nicht gegen Frauen oder so, nicht, gar nicht. Es ist ein Spiel über Beziehungen, und jeder Charakter in diesem Spiel ist gleichwertig.
Ja, damit erübrigt sich auch meine Frage. Also ich habe es jetzt noch nicht gespielt, weil ich dachte, ja, ich habe doch Catherine damals schon durchgespielt, brauche ich jetzt nicht wieder. Deswegen wollte ich dich jetzt eben fragen, ob dieses Spiel sich auch lohnt, wenn man das Original schon gespielt hat. Aber das hast du jetzt genau damit ja beantwortet. Also das ist ja deutlich nochmal gewachsen vom Umfang her und auch von den Themen.
Auch so.
Und das war ja eh schon gut. Ja. Also es ist ja schon ein klasse Spiel. Also wenn man das noch nicht gespielt hat, sollte man das, glaube ich, auf jeden Fall nachholen, ja.
Genau, und dann natürlich die üblichen, es gibt ein neues Spielmodi, es gibt Herausforderungsmodus, es ist mehr Puzzle drin, es gibt einen Puzzle-Remix-Modus, da kriegt man nochmal andere Teile in dem, in diesem Schieberätsel-Puzzle drin mit drin. Also Leute, die jetzt sagen, ja gut, neue Story schön und gut, aber ich will aber auch ein neues Gameplay dahinter haben, die kriegen das auch. Also das ist schon voller neuer Release, also Full Buddy ist auch Full Price und muss sozusagen halt auch wirklich den Vollpreis dafür bezahlen, kriegt man aber auch. Also man kriegt einen Multiplayer, man kriegt einen lokalen Multiplayer, man kriegt irgendwie natürlich aufgewertete Grafiken und so. Und ich glaube, die größte Kritik, die man diesem Spiel dann ansonsten noch stellen kann, ist, dass man schon sieht, dass es ein älterer Titel ist. Also das Art-Design ist nach wie vor absolut hervorragend, aber es ist jetzt nicht so auf dem Level von einem Persona oder
würde ich sagen. Gut, diese Visual Novel, die Grafik, die altert ja nicht so schnell. Aber das einzige Problem, was tatsächlich Catherine immer schon hatte, ist, dass man eigentlich die ganze Zeit wissen will, wie geht's jetzt mit der Geschichte weiter? Und man muss dann halt dieses Puzzlespielchen immer machen, weil die halt so eng miteinander verwoben sind, weil das ist halt immer der Tag-Nacht-Rhythmus. Und wenn man aber halt mit diesem Puzzlesystem keinen Spaß hat, dann kann man halt auch die Geschichte nicht genießen. Aber das ist halt so bei diesem Gameplay. Das ist halt einfach so.
Ja. Stopp, auch da haben sie entgegengewirkt.
So war das zumindest damals,
Also, genau, so war das damals. Heute ist das so, also es gibt 6 oder 7 Schwierigkeitsgrade für jeden Geschmack, ne? Der einfachste hat so einen automatischen Modus, den du über Schultertaste aktivieren kannst. Da macht Vincent alles von allein. Und also ab Mittel hast du den nicht mehr, aber bei einfach kann man das machen. Das ist schon mal das eine. Und das andere ist, wenn du Gold erreicht hast in den, es ist so eine mittelgute Bewertung. Das ist die allerbeste, also du musst jetzt nicht perfekt spielen, aber wenn du Gold erreicht hast in den Puzzle-Dingern, dann kannst du zumindest dieses Puzzlestück auch zukünftig überspringen, weil das Spiel hat 13 Enden. Und natürlich musst du nicht 13 Mal dieses Spiel durchspielen, sondern du kannst auch ganz bewusst diese Sachen skippen und dann quasi immer in diesen Visual Novel Teil zurückspringen und so. Also da haben sie auch Sachen eingebaut, um es diesen Spielern, die das Puzzle-Ding halt genervt hat, um irgendwie dem entgegenzukommen. Und es fühlt sich merkwürdig an, diese Autoplay-Feature, dieses Ding einzuschalten, weil Vincent dann einfach anfängt, alles von selber zu machen, und man denkt sich, okay, das hätte ich nie so hingekriegt, wie er das jetzt macht. Aber es ist auf jeden Fall für Leute eine Erleichterung, die sagen, ja, es fasziniert mich, aber das Puzzeln frustriert mich hart. Weil das ist schwer. Es ist immer noch ein schweres Spiel. Also das Puzzle-Ding, da sind schon einige Hirnbrecher dabei. Und der Remix-Modus ist richtig schwierig. Und der Challenge-Modus, der Turm von Babel heißt der, der ist halt richtig schwer. Und aber es steckt jetzt quasi alle Spielergruppen ab. Also die jetzt nur Visual Novel spielen wollen, können das jetzt quasi auch alles einfach skippen.
Wunderbar. So, noch ausführlicher gibt es dann in der Folge vom Freitag, Folge 2508, Catherine Full Body. Da habt ihr auch eine Lamour-Folge draus gemacht, weil es eben halt sehr viel um Liebe, Sexualität, Beziehungen und so weiter geht. Mit der Miette habt ihr das gemacht.
Genau.
Wunderbar. Das war die Woche bei Insert Moin. Im Archiv findet ihr auch ein paar neue Folgen, wobei es da noch sehr Gamescom-lastig war, also von vor einem Jahr. Wir schalten ja dann immer die Folgen im Archiv frei, die bisher Patreon oder Steady exklusiv waren. Da gab es noch mal ein paar Nachschläge zur Gamescom. Da haben wir eben noch mal dann, als wir wieder zu Hause waren, noch mal über Titel gesprochen, die wir dann auf der Gamescom, in der Gamescom-WG nicht besprochen hatten. Sowas wie Sinking City, was jetzt ja wieder gerade aktuell ist, Transference, Anno 1800 und solche Geschichten. Da gab es dann eine Le Buffet-Folge mit den Spielen vom August 2018 und dann nochmal eine ganze Reihe Interviews mit Indies und anderen Entwicklern. Da gab es zwei Folgen mit dir, wo du vor allem auf der Indie-Arena eben auch ganz viele junge Entwickler gefragt und ausgequetscht hast, an was sie gerade arbeiten. Ist immer auch ganz interessant, da rückblickend nochmal reinzuwerfen, einen Blick, um zu gucken, was aus diesen Spielen geworden ist. Manche sind ja immer noch auf der Gamescom dann jedes Jahr vertreten. Manche Spiele sind schon erschienen in der Zwischenzeit oder haben gar Preise gewonnen. Und ein aktuelles Spiel gab es auch, nämlich Dead Cells. Darüber hatten wir gesprochen in Folge 2277. Gut, dann lass uns noch kurz einen Ausblick auf nächste Woche machen. Da werde ich auch wieder ein bisschen mehr vertreten sein. Ich habe Telling Lies gespielt und getestet für die GameStar. Da habe ich mich sehr drauf gefreut und wurde auch nicht enttäuscht. Das neue Spiel von Sam Barlow, der Autor, der Her Story gemacht hat. Und Telling Lies ist eigentlich so im Endeffekt der Nachfolger. Das Nachfolgerspiel ist die gleiche Spielmechanik. Du hast ganz, ganz, ganz viele Videoclips. Du hackst dich in so eine Datenbank ein, bekommst die zugeschustert und musst dann über Suchbegriffe diese Clips finden, und nur wenn du eben einen Suchbegriff hast, in dem ein Wort vorkommt, was dann auch in dem Video existiert, also in dem Dialog, dann kannst du dir diesen Videoclip anschauen. Da habe ich mit Daniel Ziegner von Lost Devils ausführlich drüber gesprochen. Das ist dann gleich die Folge vom Montag, und da erklären wir euch, warum dieses Spiel was ganz Besonderes ist. Dann gibt es ein paar Brettspiele. Am Dienstag habe ich eine neue Folge Le Brett aufgenommen mit Daniel und Steff. Am Mittwoch habe ich schon ein Brunch, eine Diskussion, News-Folge, wie auch immer. Da geht es um die aktuelle Debatte, ob E-Sport Sport ist oder nicht. Da gibt es so ein aktuelles Gutachten, was in Auftrag gegeben wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund, wo dann Kurzfazit rauskam, E-Sport ist kein Sport. Das ist aber eine sehr verkürzte Darstellung, und deswegen habe ich mir Hans Jagno eingeladen, der vom Deutschen E-Sport-Bund der Vorsitzende ist. Der macht es dort ehrenamtlich, und mit dem habe ich mir mal so ein bisschen ins Gespräch geholt und mir erklären lassen, was es jetzt für den E-Sport bedeutet und wie krass das jetzt ist, oder ob das vielleicht auch völlig egal ist, ob E-Sport als Sport gilt oder nicht in der Gesellschaft oder juristisch oder eben auch buchhalterisch. Dann Life is Strange 2, die vierte Episode ist jetzt während der Gamescom erschienen. Da gab es ja auch einen Trailer auf der Eröffnungsshow. Das haben wir uns jetzt auch angeschaut. Da war ich leider bitter enttäuscht. Warum, hört ihr dann am Donnerstag? Da habe ich mit Lisa die vierte Episode besprochen, und holla die Waldfee. Also ich hoffe, dass sie den Wagen nochmal rumreißen für die fünfte Episode. Ich war so begeistert bis jetzt von Life is Strange 2, und die vierte Episode hat alles mit dem Arsch eingerissen. nur mal schon so vorneweg. Das war einer der schlechtesten Episoden überhaupt von Life is Strange. Da bin ich sehr gespannt, ob das Finale nochmal besser wird. Und am Freitag gibt es wahrscheinlich, wenn wir nichts Aktuelleres noch haben, vielleicht, da hast du ein Gespräch mit dem Retro Palace oder Retro Palace.
Ach, kommt das nicht Montag? Ich habe es für Montag programmiert.
Nee, ich habe es jetzt, haben wir uns fünf verstanden. Du bist auch mal freitags der Tag dran.
Ist auch egal. Also kann ja auch freitags kommen. Ja, da habe ich ein Gespräch mit dem Christian von Retro Place genommen. Mhm. Das ist interessant. Der Christian hat früher einen Laden in München gehabt, wo er Retro-Spiele verkauft hat. Mhm. Und den hat er jetzt weiterverkauft und gesagt, ich mache jetzt stattdessen eine Online-Plattform auf, wo man Retro-Spiele kaufen kann. Und ich fand das irgendwie interessant, weil mit ihm dann darüber zu reden, wie sich die Wirtschaft da verändert hat, also ob sich das überhaupt noch lohnt, irgendwie so einen Laden zu führen, ob sich in den letzten Jahren durch das Internet natürlich auch sehr viele Verlagerungen stattgefunden hat, dass der Markt jetzt quasi nur noch online stattfindet. Dann aber auch darüber abschweifend, warum sammelt man eigentlich alte Spiele, warum spielt man alte Spiele überhaupt noch, wann gehen diese Preise überhaupt hoch, und wie ich festgestellt habe, ist Christian auch in Japan unterwegs gewesen und hat dort einfach mal Spiele gekauft. Ich frage ihn so, ja, ist doch für deine Frau ein bisschen langweilig, und er sagt so, ja, die fährt erst gar nicht mit. weil die nämlich genau weiß, dass ich nur als Spielelehnen rumhocke und das total langweilig für die ist. Also schon interessanter Mensch und der das da Ganze auch wirklich sehr, sehr lebt. Mhm. Und mit dem habe ich einen ganz netten Plausch gehabt, so ein Schnittchen Gespräch gehabt über sein Projekt Retro Place, aber auch wie es war, damals diesen Laden zu führen, wie das heute so ist, wie das auf Flohmärkten heute so abgeht und so ein kleiner Einblick in diese Szene.
Ja, sehr schön. Und was spielst du denn gerade so? Also ich bin gerade sehr begeistert von Gears. So viel zur Ankündigung. Ich bin jetzt mittendrin in der Kampagne, habe halt jetzt erst nach der Gamescom anfangen können und bin ziemlich angetan. Also ich mochte ja die Gears-Reihe schon immer sehr gerne, auch auf so eine leicht dümmliche Art und Weise natürlich auch. Aber Gears 5 geht so ein bisschen andere Wege als die bisherigen Gears-Spiele und ich bin bis jetzt sehr angetan. Also ich habe sehr viel Spaß daran und da wird es auf jeden Fall eine Folge zu geben. Wenn ich dann jetzt mit der Kampagne durch bin, werde ich mich aber natürlich noch ein bisschen in den Horde-Modus und in diesen neuen Fluchtmodus, Escape oder wie der heißt, glaube ich, stürzen, bevor es dann zur Folge geht. Also da wird man übernächste Woche, glaube ich, mitrechnen können. Aber ich bin sehr schwer angetan bis jetzt. Gefällt mir.
Wenn ich mal ganz ehrlich bin, habe ich jetzt noch kein neues Spiel angefangen. ich bin jetzt noch bei den älteren Sachen, die ich letzte Woche gespielt habe, bin ich noch drin, weil ich da gerne diese Zusatzmission machen kann. Gears 5 interessiert mich auch. Ich habe aber auch noch nie Gears gespielt. Also es wäre jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt einen Gears of War-Titel anfange. Wäre vielleicht ganz interessant. Vielleicht spiele ich den auch demnächst. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, weil jetzt kommt ja noch Zelda raus, das interessiert mich auf jeden Fall sehr. Und Demon X Machina interessiert mich am meisten. Mhm. Das ist so ein Mech-Spiel für die Switch. Und ich habe jetzt überhaupt noch gar nicht auf dem Plan, wann, wo, wie ich da vielleicht eine Version bekomme. Ich habe es auf jeden Fall mal vorbestellt, aber ich weiß jetzt nicht, ob da vielleicht irgendwie früher was klar geht. Aber das kommt jetzt, glaube ich, auch am 10. oder so oder auf jeden Fall relativ bald in den nächsten Tagen. Und da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf, weil Mech-Spiele, ja. Also, ne, es ist einfach Nerd-Scheiß, der irgendwie Spaß macht. Und ich mag dieses Art-Design total. Ich hoffe halt sehr, dass das Missionsdesign da jetzt auch interessanter ist und dass es, dass die seit der Prototyp-Demo ein bisschen was an der Steuerung und so auch gemacht haben. Da gab es auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Aber ich bin jetzt gerade schon schwer angetan, was bei Nintendo da gerade geht, so mit den Releases. Also ich finde Zelda und Demon X Machina, Astral Chain und Fire Emblem habe ich zum Beispiel vorher auch noch, habe ich auch noch nicht gespielt. Steht auch noch
auf meiner Liste. Micha, wenn du gerade sagst, jetzt fällt es mir ein, Deadly Premonition 2 wurde von Nintendo jetzt finanziert. Ja. Wie geil ist das denn?
Holy shit! Ich flippe aus. Ja, wirklich. Also ich habe hier gesessen und gedacht, was ist da los? Was geht ab? Und das Geile ist ja, das Apartment im Hintergrund ist aus D4.
Der Trailer fing nämlich an und ich dachte so, wie bringen die jetzt D4 wieder zurück? Das geht ja gar nicht. Und dann so, das ist ja Deadly Premonition. Aber gut, dass du sagst. Ich hatte nämlich so das Gefühl, das kenne ich irgendwoher, dieses Apartment, ja.
Ja, das ist das Apartment. Und es hat wahrscheinlich eine Verbindung. Also wahrscheinlich wird die Geschichte jetzt auf diese Art und Weise weitergeführt. Ich meine, hammergeil. Und ich war auch kurz davor, mir Deadly Premonition nochmal für die Switch zu kaufen, aber hab dann angesichts des Preises von 30 Euro dann gesagt, vielleicht wartest du mal lieber, bis der zweite daraus sich gibt, so ein Double Pack, weil ich hab's ja schon gespielt, aber großartig. Unglaublich, dass da ein zweiter Teil von kommt und es sieht auch richtig cool aus.
Also, Hauptkommen finde ich halt schon absurd. Hätte ich nie mit gerechnet. Und auch richtig geil, Divinity Original Sin 2 kommt für die Switch, was ja auch super hinpasst. Habe ich ja am PC auch schon gespielt. Und dann richtig, richtig cool eine Ankündigung, du kannst die Save Games über Steam Cloud hin und her tauschen. Also über die Cloud, ich weiß nicht, ob es Steam Cloud war, aber über die Cloud kannst du die PC-Safe-Games nutzen und kannst auf der Switch mobil weiterspielen. Und holy shit, das ist doch die fucking Zukunft. Ein PC-Rollenspiel, was du unterwegs in der Bahn weiterspielen kannst und den gleichen Spielstand zu benutzen, das ist doch irre. Also da hat sich schon wahnsinnig viel getan. Also die Switch ist echt ein absolut tolles Gerät geworden. Ja. Ach ja, wir haben viel zu tun, deswegen spielen wir weiter, damit wir weiter fleißig podcasten können. Und damit wir das tun können, unterstützt uns doch bitte hier bei Insert Moin auf steadyhq.com/insertmoin oder auf patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr einen Fünfer einwerfen und dann bekommt ihr jeden Tag eine frische Folge. Und das ist nötig, weil wir komplett werbefrei sind. Wir sind komplett nur über Crowdfunding finanziert, bekommen keine Gelder von irgendwelchen Publishern oder irgendwelchen Werbedeals. Das heißt, wenn ihr uns dabei unterstützen wollt und dieses Projekt mit diesem unabhängigen Spielejournalismus begleiten wollt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. patreon.com/insertmoin und steadyhq.com/insertmoin. Und ein kurzes Update. Leider funktioniert das mit den Twitch Prime Abos momentan nicht mehr. Nochmal ein kurzes Update. Es gibt kein Update. Wir wurden gesperrt. der irgendein Bot oder irgendein Automatismus bei Twitch hat dort reagiert und hat irgendwie gedacht, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, dass da Twitch Prime Abos ist, während der Manu irgendwie in der Weltgeschichte rumreist, auf irgendwelchen Messen ist und nicht mehr streamt. Wir warten immer noch auf Antwort vom Support, ob das jetzt wieder hergestellt wird, aber momentan ist der Kanal einfach tot. Also wenn ihr euch wundert, auf Twitch TV und dort Insert Moin nicht mehr findet, das ist, weil der Kanal einfach gelöscht worden ist von Twitter. Wir sind da mit dem Support im Gespräch, aber es gibt halt momentan einfach noch keine Infos. Deswegen müssen wir euch da noch vertrösten und deswegen die Bitte, jetzt erst recht zu überlegen, ob ihr uns bei Steady unterstützen könnt, weil uns da auch ein bisschen was flöten geht. Das wäre sehr toll. Ansonsten schaut auf jeden Fall bei uns auf dem Discord vorbei und tretet direkt mit uns in Kontakt und dann hören wir uns morgen, wenn ihr wollt, an dieser Stelle wieder hier im Podcast. Vielen lieben Dank, bis morgen.